Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Und Michael, im Moment ist Sommerpause, nicht nur im Saarland sind Ferien, sondern auch im Deutschen Bundestag ist gerade Pause, auch wenn es immer noch weitergeht. Jetzt ist gerade der Haushaltsentwurf für 2026 durchs Kabinett durchgegangen. Also es wird immer noch gearbeitet, aber trotzdem ist es erstmal Pause. Michael, du hast die Chance genutzt, die Möglichkeit der Pause genutzt, um mal so ja zu gucken, was denn eigentlich in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Verrat uns doch kurz, mit wem du gesprochen hast und was genau ihr euch angeguckt habt, was so in der letzten Zeit passiert ist.
Ja, ich habe mit dem Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt gesprochen. Wirklich so ein Rundumschlag von Richterwahl, AfD-Verbot bis hin zu, wie läuft es eigentlich in der neuen Bundesregierung. Also wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Er ist ja ein ausgezeichneter Analytiker und hat da tolle Thesen aufgestellt, ja.
Was ist denn so sein Zwischenfazit? Ja? Also erste Halbzeit ist rum, die erste Hälfte der Bundesregierung, die mussten jetzt anfangen. Klar, die mussten sich auch erstmal finden, haben aber schon auch einige Sachen angestoßen. Was ist so sein Zwischenfazit? Sagt er, es läuft gut, es könnte besser sein, oder sagt er, oje, Vollkatastrophe?
Ja, es läuft halt so ein bisschen rumpelig, aber am besten mal reinhören. Also das Interview mit Professor Patzelt ist ja immer spannend und ist ja wirklich einer der größten Experten im Bereich Politik in Deutschland.
Also ich sehe schon, du willst dir heute nichts aus der Nase ziehen lassen, nichts vorverraten. Also wenn ihr wissen wollt, was Professor Werner Patzelt zur aktuellen Lage in Deutschland sagt, zu allen möglichen Themen von AfD-Verbot bis zum Zwischenfazit der Bundesregierung, dann bleibt jetzt dran, dann hört rein in das Interview Michael mit Professor Dr. Werner Patzelt. Viel Spaß.
Heute ist bei uns Professor Werner Patzelt zu Gast. Lieber Professor Patzelt, herzlich willkommen hier bei der Unionsstiftung.
Vielen Dank für die Einladung und ich bin gerne wieder hier.
Herr Professor Patzelt, die neue Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz, die ist noch keine 100 Tage im Amt, aber es ist schon viel passiert. Wie beurteilen Sie die wenigen Tage, die diese Bundesregierung bisher verbracht hat?
Der CDU-Teil dieser Regierung oder der Unionsteil dieser Regierung hat sich bemüht, tatsächlich Wahlversprechen durchzusetzen und hat insbesondere im Bereich der Migrationspolitik Initiative gezeigt, die dann auch die eine oder andere Folgewirkung haben dürfte, die auch jetzt schon sichtbar ist. Der SPD-Teil ist noch nicht in der Weise in der Regierung angekommen, dass man glaubt, als kleinerer Partner der Union müsste man sich jetzt auch auf Unionspolitik einlassen, sondern versucht, das, was die Union will, nach Möglichkeit zu konterkarieren. Und dazu legt man dann den Koalitionsvertrag in manchen Sachen extensiv aus und sagt, eigentlich ist das ja mitgemeint gewesen, und legt in anderen Sachen so aus, als ob keine Politik gemacht werden dürfte, die nicht im Koalitionsvertrag drinnen steht. Kurzum, hier wurde durch die Umstände zusammengezwungen, was nach so langer Zeit nicht mehr so richtig zusammengehört. Und infolgedessen geht die Sache mit Knirschen weiter. Und ob diese Regierung dann wirklich 4 Jahre macht, das werden wir mit der notwendigen Geduld abwarten.
Ja, und kurz vor der Sommerpause in der letzten Sitzung des Bundestags gab es ja auch nochmal einen großen Knall. Es sollten Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht gewählt werden. Und da war eine Kandidatin, Frauke Brosius-Gersdorf. Und daran hat sich die Unionsfraktion doch sehr gestört. Und letztlich wurde die Wahl dann ja vertagt oder von der Tagesordnung genommen. Wie haben Sie denn dieses Wahldebakel in Anführungszeichen wahrgenommen?
Also hier muss man verschiedene Sachen gesondert betrachten. Das eine ist, die Unionsbasis ist das Durchregieren von oben nach unten offenkundig leid. Und anders als zu Angela Merkels Zeiten fühlt man sich nicht jeder Ansage von oben, wer denn zu wählen oder was denn zu tun sei. Das wollte die Fraktionsführung, das wollte auch der Kanzler nicht so recht glauben. Und dann gab es einen Aufstand der Basis, der zunächst die CDU-Bundestagsabgeordneten erreicht und am Schluss auch die Fraktionsführung und den Bundeskanzler nicht verschont hat. Infolgedessen ist das jetzt das Auslaufen der Zeit, in der ein CDU-Kanzler oder eine CDU-Kanzlerin sozusagen mit mit sämtlicher Autorität von oben nach unten regieren konnte. Und das kann ich nun freilich nicht für übel finden, dass an dieser Stelle auch innerparteiliche oder innerfraktionelle Demokratie ausbricht. Zum anderen, es hat der Bundespräsident zwar gemeint, sagen zu müssen, dass dadurch das Parlament beschädigt sei. Das kann ich nun aber überhaupt nicht erkennen. Der Bundestag hat einfach von seinem Recht Gebrauch gemacht, selbstständig zu entscheiden, ob und wann jemand gewählt werden soll. Lange Zeit ist ja die Zusammensetzung des Bundesverfassungsgerichtes im Richterwahlausschuss sozusagen hinter dem Rücken der Öffentlichkeit und der übrigen Parlamentarier ausgehandelt worden. Und dann meinte man, man braucht einen großen Aufschwung hin zur Demokratie, in dem die Bundesverfassungsrichter vom gesamten Bundestag gewählt werden. Tja, wer Demokratie will, der holt sich natürlich auch Mitbestimmung ins Land. Und Mitbestimmung heißt nicht, dass einfach abgenickt wird, was man vorgibt. Infolgedessen ist es einfach so, dass der Bundestag meint, die vorgeschlagene SPD-Kandidatin oder sogar beide würden nicht die Mehrheit bei der Union finden. Und wenn das so ist, dann ist das eben so. Abgeordnete haben ein freies Mandat und sind nicht ihren Fraktionsführungen in erster Linie, sondern dem verpflichtet, was sie innerlich meinen, dass es richtig ist. Natürlich muss es auch Fraktionsdisziplin geben. Aber dann muss auch die Fraktionsführung entsprechend aufpassen, muss im Vorfeld die Stimmungslagen erkunden. Und dann darf der Bundeskanzler nicht sozusagen sich Blöße geben auf die Frage einer AfD-Abgeordneten, ob er denn die Wahl einer Bundesverfassungsrichterin mit seinem Gewissen vereinbaren könne, die sozusagen bis kurz vor der Geburt die Abtreibung freigeben will, dann darf er darauf nicht patzig sagen, ja, das geht mit seinem Gewissen gut zusammen. Da hat er selbst provoziert. Infolgedessen sehe ich die Sache ziemlich entspannt. Sie kann sich aber anspannen, wenn die SPD an dieser Stelle bockig bleibt und einfach verlangt, dass der Schwanz mit dem Hund zu wedeln vermag, dann könnte diese Koalition an dieser Stelle einen Knacks erleiden.
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser Richterwahl. Es wurde da ja von einer rechten Kampagne gesprochen, also von neuen Portalen wie News zum Beispiel oder Apollo News oder ich glaube in der FAZ war es am 30. Juni das erste Mal ein Thema gewesen. Also ist man vielleicht auch in dieser Medienblase ein bisschen überrascht, dass sich mal inhaltlich mit so einer Kandidatin auseinandergesetzt wird oder war es wirklich eine rechte Kampagne?
Ich würde es brutaler formulieren. Die Linke, die ja sozusagen der Liebling des größten Teils des deutschen Journalismus ist, ist es gewöhnt, dass journalistische Hilfstruppen ihr jederzeit zur Seite springen, wenn sie etwas durchsetzen will. Und wenn dann auf einen sozusagen nicht linken, rechten, konservativen Politiker eine koordinierte oder zumindest koinzidierende Berichterstattung in verschiedenen Medien stattfindet, dann sagt die Linke nicht, das sei eine Kampagne, sondern hier errege man sich eben aus guten Gründen über etwas, was nicht sein solle. Und es ist die deutsche Linke, also Sozialdemokraten, Grüne und Linkspartei, es einfach nicht gewöhnt, dass die anderen auch einmal medialen Rückenwind haben. Das wird aber immer mehr zunehmen, denn nach der sozusagen stromlinienförmig Machung der öffentlich-rechtlichen Medien und der großen etablierten Medien ist einfach ein großer Teil der politischen Meinungs- und Willensbildung ins Internet, in verschiedene Plattformen, Sie haben einige davon genannt, ausgewichen. Und dort wird man dann unbehelligt von den wechselseitigen politischen Korrektheitserwartungen das sagen, was man sagen will. Und das dringt immer öfter in die breite Öffentlichkeit hinein, weil eben viele Leute sagen, naja, was ARD und ZDF sagen, da sitze ich zwar vielleicht in der ersten Reihe, wenn ich einschalte, aber ich schalte nicht mehr ein. Ich informiere mich aus dem, was man dann nennt, alternative Medien. So, glaube ich, muss man das Ganze sehen. Ansonsten hat ein Kommentator auf der Welt ausführlich dargestellt, dass es keine Kampagne gab. Er hätte sie ja denn mitbekommen müssen, weil er angeblich Teil von dieser Kampagne gewesen ist.
War das der Herausgeber?
Es war nicht der Herausgeber, es waren andere auch nur von der Welt. Aber wir müssen hier keine Werbung machen.
Gut, okay. Ein anderes Thema, was die öffentliche Debatte bestimmt hat, kurz vor der Bundeskanzler gewählt wurde, war das Thema AfD-Verbot. Also die scheidende Innenministerin Nancy Faeser, die hat ja das Gutachten aus dem Hut gezaubert, dass die Partei AfD als gesichert rechtsextrem klassifizieren soll. was ja schon sehr überraschend war, weil es praktisch so die letzte Amtshandlung von ihr war. Und ja, Sie sind ja jemand, der in der politischen Szene sehr, sehr gut vernetzt ist, der sehr viel beobachtet, der sehr gut analysiert. Ist die AfD eine rechtsextremistische Partei oder liegen wir da komplett falsch?
Ob etwas dies oder jenes ist, also ob eine Pflanze oder schon ein Tier ist, das hängt davon ab, wie der Begriff definiert ist. Was fällt unter diesen Begriff? Folglich kann man die Frage, ist die AfD eine extremistische Partei, erst dann beantworten, wenn man geklärt hat, was der Begriff des Extremismus meint. Wenn der Begriff des Extremismus das meint, so wie er im Alltagssprachgebrauch inzwischen verwendet wird, Extremist ist jemand, der lautstark etwas anderes öffentlich verkündet und politisch will als ich, dann ist natürlich für einen jeden Nichtrechten die AfD eine extremistische Partei. Und weil sie eine rechts von ihm ist, ist sie dann natürlich eine rechtsextremistische Partei. Wenn man aber den Begriff so verwendet, wie ihn das deutsche Staatsrecht verwendet, worauf es an dieser Stelle ja ankommt, denn es geht schließlich um ein Parteiverbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Wenn man also den Begriff im tatsächlich rechtlich gemeinten Sinn verwendet, dann ist klar, dass unter Extremismus solches Verhalten fällt, das auf die Beseitigung des Bestandes der Bundesrepublik Deutschland oder der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ausgeht und bei dem es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass dieses üble Ziel auch erreicht werden könnte. Es hat aber auch dieses berühmte 1000-Seiten-Gutachten über der AfD in keiner Weise nachgewiesen und genauso wenig haben das die entsprechenden Verfassungsschutzberichte der Ämter für Verfassungsschutz bislang getan, dass die AfD den Bestand der Bundesrepublik Deutschland oder ihre freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen will. Infolgedessen ist die Aussage ganz klar, nein, die AfD ist keine extremistische Partei. Sie ist vielleicht eine radikale Partei, vielleicht eine zur Demagogie neigende Partei oder eine Partei, die man politisch nicht mag. Aber sie fällt nicht unter den Begriff extremistischer Partei. Insofern ist die ganze Debatte um das Verbot der AfD inzwischen nicht nur ein rechtliches, sondern vor allen Dingen ein intellektuelles Ärgernis. Da wird eine ernsthafte Thematik wie gehe ich mit einer konkurrierenden Partei um, so erörtert, als sei es völlig egal, was Worte bedeuten und welche rechtlichen Konsequenzen Worte und von Worten angeleitete Taten hätten. Und obendrein ist es so ärgerlich, dass in Deutschland sich niemand über Folgendes Gedanken zu machen scheint. Wird denn wohl die revolutionserprobte ostdeutsche Bevölkerung es einfach hinnehmen, wenn dann die AfD-Mandate, wie nach einem Parteiverbot ja notwendigerweise so, plötzlich aus den ostdeutschen Landtagen und dem Bundestag verschwinden und somit in den ostdeutschen Landtagen Sozialdemokraten und Grüne, weil es bloß noch die Union als Partei rechts von ihnen gibt, über absolute Mehrheiten verfügen, obwohl nie solche zustande gewählt worden sind. Also hier ist diese Diskussion ganz und gar abgehoben von der politischen Realität und dient anscheinend der Selbstbeschäftigung, der Selbstbestätigung, ja nachgerade der Selbstbefriedigung politischer Akteure.
Ja, also wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also ich stelle mir auch die Frage, wem nützt so ein Parteiverbotsverfahren? Also schwächt es wirklich die AfD aus Ihrer Sicht oder stärkt es vielleicht die CDU oder andere Parteien oder führt es dazu, dass sich viele von dem demokratischen System verabschieden und nicht mehr wählen gehen und sagen, okay, das gefällt mir alles nicht mehr, damit will ich nichts zu tun haben. Also wie ist da Ihre Einschätzung?
Diese Fragen kann man inzwischen sogar empirisch gestützt beantworten. Nach den gängigen Umfragen ist eine Mehrheit in der deutschen Bevölkerung gegen ein Verbot der AfD und verlangt eine politische Auseinandersetzung. Diese politische Auseinandersetzung ist nun schon seit Jahren auch von der CDU und erst recht von Sozialdemokraten, Grünen und Linken mit der AfD verweigert worden. Man redete lieber über diese Partei, als dass man mit ihr gestritten und sie nach Möglichkeit dann auch besiegt hätte. Und all dieses Ausgrenzen, dessen Höhepunkt eigentlich nur ein Parteiverbotsverfahren wäre, hat ja, wie die Wahlergebnisse zeigen, die AfD nicht geschwächt, sondern stärker gemacht. In den ostdeutschen Bundesländern ist sie weitgehend die stärkste Partei. Dort dürfte sie bei den kommenden Landtagswahlen auch in dem einen oder anderen Landesparlament auf die absolute Mehrheit der Mandate zugehen. Und bei Bundestagswahlen nach den aktuellen Umfragen liegt sie gleich auf mit der Union. Also wenn diese Abgrenzerei etwas bewirken sollte in puncto Kleinmachen der AfD, dann würde man nach 10 Jahren doch wohl irgendeinen Erfolg sehen müssen. Wenn aber der Erfolg sich partout nicht einstellt, dann muss womöglich, dann sollte, dann dürfte, dann könnte womöglich am Heilmittel, das versucht wird, etwas falsch sein.
Ja, Sie haben es ja angesprochen. Im nächsten Jahr gibt es in Sachsen-Anhalt unter anderem Landtagswahlen. Also wie ist da Ihre Einschätzung? Also könnte die AfD dort die absolute Mehrheit erringen oder ist das ein fernes Ziel?
Das ist kein nächstgelegenes Ziel. Vor diesem Ziel steht auch noch die Notwendigkeit der AfD, sich öffentlich so aufzuführen, dass es keine skandalisierbaren Äußerungen oder Auftritte von AfD-Führern gibt. Denn da ist ja, und zwar zu Recht, das Mediensystem sprungbereit. Also das, was die Parteivorsitzende in Aussicht gestellt hat, dass die AfD sich dem Auftreten nach, nicht wohlgemerkt in den inhaltlichen Positionen, dem Auftreten nach mäßigen würde, ja, das muss dann umgesetzt werden, sodass auch Vertrauen bei der Wählerschaft entsteht, dass man dieser parteipolitische Macht anvertrauen könnte. Das ist das eine, die eine Hürde, und ob die übersprungen wird, ist derzeit noch unklar. Und dann hängt eine absolute Mehrheit an Sitzen im Parlament ja nicht von der absoluten Mehrheit an Stimmen im Parlament ab. Je nachdem, wie viele Parteien antreten und knapp an der 5%-Hürde scheitern, können dann auch schon 35, 36, 37% der Stimmen womöglich zur absoluten Mehrheit der Sitze führen. Und das muss man dann im Einzelfall sehen und analysieren. Folglich ist es überhaupt nicht ausgemacht, dass die AfD eine absolute Mehrheit der Sitze in einem ostdeutschen Landtag bekommt. Aber dass die Sache völlig unwahrscheinlich sei, das können nur sozusagen politisch sich naiv Stellende oder die den Kopf in den Sand stecken weiterhin behaupten.
Ja, was müssten denn die alten Parteien machen, also SPD, CDU, die Grünen, FDP, um so einen AfD-Wahlerfolg in einem Landesparlament wie zum Beispiel in Sachsen-Anhalt noch zu verhindern? Also was wäre denn da Ihr Tipp?
Also kurzfristig lässt sich da überhaupt nichts machen. Denn viele Leute wählen die AfD ja deswegen, weil sie die AfD wählen wollen und überhaupt keine andere Partei. Und die wird man jetzt nicht kurz vor einer Wahl zum Umlenkern bewegen können. Das, was man machen kann, hätte man schon 10 Jahre lang machen können und hat sich geweigert, nämlich einzusehen, welche politischen Entscheidungen dem, was eine starke Minderheit der Bevölkerung will, zutiefst widersprechen. Das fängt bei der Migrationspolitik an und hört bei der Energiepolitik noch lange nicht auf. An dieser Stelle politisch falsche oder unzweckmäßige oder unplausible Entscheidungen vermeiden und wenn sie getroffen worden sind, sie korrigieren und auch eingestehen, dass man sich getäuscht hat und auf diese Weise um neues Vertrauen werben. Aber das ist eine Strategie, die funktioniert auf mittlere Frist. Die braucht 3, 4, 5 Jahre, bis sich da Effekte zeigen. Und das wird für die kommenden Landtagswahlen in Ostdeutschland irrelevant sein. Sodass die praktische Frage eher wie folgt lautet: Wenn die AfD überall dann die stärkste Partei in den Parlamenten sein sollte, vielleicht nicht die absolute Mehrheit hat, aber ganz klar das hat, was man gemeinen Regierungsauftrag nennt, wie verhält man sich dann? Macht man es so wie jetzt in Sachsen und Thüringen, dass man dann eine Minderheitsregierung bildet, von der CDU über die SPD und die Grünen bis hin zur Linken, wie auch immer sie heißen, die können auch BSW oder sonst wie heißen, sodass also der Wähler dann die Entscheidung aufgezwungen bekommt, entweder für die AfD oder für eine Fortsetzung von nicht rechter, also linker Politik. Und genau diese Zwangslage, in welche unsere politischen Parteien den Wähler gebracht haben, hat zumindest im Osten dazu geführt, dass die Leute im Zweifelsfall sagen, naja, wenn ich die Union wähle und die Grünen und die SPD will ich nicht wählen, dann bekomme ich eben doch grün sozialdemokratische Politik. Also bleibt mir gar nichts anderes übrig, als mit zusammengekniffenen Zähnen mein Kreuz bei der AfD zu setzen. Und solange man nicht in Bezug auf die wahrscheinlichen Wahlausgänge mit der AfD als stärkster Partei, vielleicht noch ohne absolute Mehrheit, zu konstruktiven Verhaltensweisen kommt, ist sicher, dass bei der jeweils nächsten Wahl, spätestens bei der kommenden Bundestagswahl, ob vorgezogen oder nicht, die AfD noch stärker wird. Also man kann die AfD jetzt nicht mehr kleiner machen, kurzfristig. Man kann aber zumindest verhindern, dass sie noch größer wird. Aber anscheinend haben sich die etablierten Parteien in den Kopf gesetzt, dass alles, was sie je getan haben in Bezug auf die AfD, ja völlig richtig war und folglich keine Kursveränderung notwendig ist. Dann kann man mit der notwendigen Suffisanz bloß sagen, Freunde, weiter so.
Ja, ich glaube, ein Thema, was sehr, sehr wichtig werden wird bei den nächsten Wahlen, ist das Thema Wirtschaft. Sachsen ist ja ähnlich wie jetzt das Saarland vom Strukturwandel betroffen. Also ist ja auch ein sehr industriegeprägtes Land. Bei uns im Saarland gibt es große Probleme mit der Industrie, mit der Automobilindustrie insbesondere. Glauben Sie, dass solche Themen die Menschen auch in die Arme der AfD oder vielleicht auch des BSW treiben?
Wenn die Wirtschaft weiterhin vor sich hin dümpelt, eher schrumpft als wächst, wenn damit auch das Steuer- und Abgabeneinkommen sinkt oder zumindest nicht so steigt, wie wir unsere Sozialausgaben erhöhen müssen, weil der demografische Wandel da ist, Renteneintritte also bezahlt werden müssen und so weiter und so fort. Wenn sich also hier keine Beruhigung, keine Entspannung der wirtschaftlichen und der finanzpolitischen Situation im Lande ergibt und wenn dann auch noch die gewaltigen Zinszahlungen fühlbar werden, die unsere angeblichen Sondervermögen, die ja lediglich gigantische Neuschulden sind, nach sich ziehen werden, wenn das alles die Bevölkerung erreicht, wird sie sich sehr fragen, was denn die etablierten Parteien hier zusammen regiert haben. Und das heißt, an dieser Stelle muss man dann als Regierung die Flucht nach vorne antreten, die Wirtschaft wieder flott machen. Das heißt, man muss Bürokratie zurücknehmen, man muss Steuerlasten zurücknehmen, man muss die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft steigern. Das heißt, es braucht auch gut ausgebildete Facharbeiter, ausreichend viele Lehrlinge, die dann nicht Sozial- und Geisteswissenschaften oder sonst eine brotlose Kunst studieren wollen, sondern tatsächlich auch Unternehmen eines Tages übernehmen wollen von ihren Vorgängern. All da muss man ansetzen, wenn man diesem Land eine gute Zukunft und eine eben solche der AfD gerade nicht bescheren will.
Ja, Thema AfD und AfD in Regierungsverantwortung. Also ich bin über ein Zitat gestolpert von Jette Nitzer, die ist ja Co-Vorsitzende der Grünen Jugend und die hat beim Freitag zum Besten gegeben, wie müsste unser Widerstand gegen eine regierende AfD aussehen? Wäre der nur intellektuell oder müssten wir auch zu den Waffen greifen? Also eine Aussage, die ja schon sehr, sehr hart ist aus meiner Sicht. Und da Ihre Einschätzung, also wäre das ein Fall für den Verfassungsschutz?
Im Artikel 20.4 des Grundgesetzes steht drinnen, wer es unternimmt, diese freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen, gegen den ist Widerstand rechtens und Widerstand reicht eben tatsächlich bis zur Betätigung von Sprengkörpern und Gewehren. Aber gedacht war, als dieser Artikel ins Grundgesetz kam, es war im Zusammenhang mit der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland, dass wenn das deutsche Militär einen Putsch machen sollte, um eine autoritäre militaristische Republik zu errichten, dass dann die Gesellschaft dem Militär in die Hände fällt. Es war nicht daran gedacht, dass eine unerwünschte oder ungeliebte politische Partei nach freien Wahlen in einem Bundesland die Macht übernimmt. Und was dann geschieht, wenn in einem Bundesland die AfD regiert, das kann man ja leicht ausfindig machen. Erstens, ein Bundesland und folglich ein AfD-geführtes Bundesland kann handeln im Rahmen der Länderkompetenzen. Die Landeskompetenzen mit wirklicher Gestaltungsmacht sind im Wesentlichen erschöpft beim Polizeirecht, beim Kommunalrecht, beim Wegerecht und so weiter. Und wo man noch gestalten kann, das ist das Bildungssystem. Und das ist der Kunst- und der Wissenschaftsbereich. Dort dürfte dann wahrscheinlich ein AfD-Ministerpräsident oder entsprechende AfD-Minister ihre Akzente zu setzen versuchen. Dann muss man aber zweitens bedenken, dass gerade auf diesen Gebieten der Widerstand aus der Zivilgesellschaft, aus den ganzen, ja meistens nicht rechten NGOs, gewaltig würde und gestärkt würde natürlich von den Massenmedien, von den etablierten Medien, die ja auch nicht allesamt rechtsradikal oder rechtsfreundlich sind. Das heißt, solche Minister würden eine gewaltige Woge der Empörung auslösen. Und dann kommt das dritte Element hinzu. Wenn jemand der erste AfD-Ministerpräsident in einem deutschen Bundesland ist, was ist, wenn er vernünftig gestrickt ist, sein strategisches Ziel? Das strategische Ziel ist nachzuweisen, dass man als AfD ein Land gut regieren kann, ohne es in den Bürgerkrieg hineinzustürzen. Folglich würde ich sehr bezweifeln, dass AfD-Ministerpräsidenten sich als erstes daran machen, Kulturkämpfe, die bis hin zum Straßenprotest führen, auszulösen. Viertens gibt es das Institut des Bundeszwanges, wenn ein Bundesland seine aus dem Grundgesetz entspringenden Pflichten nicht erfüllt und das Recht verletzt, dann kann die Bundesregierung unter Zustimmung des Bundesrates sozusagen einen Staatskommissar in jenes Bundesland senden und der vertreibt dann den gewählten Ministerpräsidenten aus der Staatskanzlei und übernimmt selbst die Regierungsgeschäfte. Das ist im Übrigen in Deutschland schon zweimal geschehen, zu Weimarer Zeiten, und zwar in Sachsen und in Thüringen, also sozusagen in den nächsten Kandidatenstaaten dafür. Plus damals ging es gegen kommunistisch geführte Regierungen, was in diesem Fall etwas anders sein würde. Und letzte Bemerkung, anschließend an die wunderschön sich selbst offenbarende Aussage jener grünen Politikerin, womit auf alle Fälle zu rechnen ist nach der Regierungsübernahme der AfD, dass es eine sehr lang anhaltende Kette von Straßenprotesten, von Anschlägen auf AfD-Gebäude, von Schmierereien an öffentlichen Gebäuden geben wird, Zusammenstöße mit der Polizei, die das Land in die Nähe eines Bürgerkrieges zumindest auf der Tatsachen- oder auf der Erscheinungsoberfläche bringen würden. Und die einen werden das dann verkaufen als den notwendigen Widerstand, der 1933 ausgeblieben ist. Und die anderen werden sagen, jetzt zeigt sich, wer nun wahrhaftig mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht umgehen kann. Und das bringt mich jetzt zum letzten Satz, in dem ich Ihre Frage beantworte. Ist so etwas dann ein Fall für den Bundesverfassungsschutz? Ja, das ist dann ein Fall für den Bundesverfassungsschutz.
Ja, kommen wir mal zum Thema Debattenkultur. Das ist ja auch ein Lieblingsthema von Ihnen. Soweit nehme ich das zumindest wahr. Ist Deutschland ein Stück weit diskussionsunfähig geworden oder hat sich das aus Ihrer Sicht nochmal in den letzten Jahren gebessert?
Naja, Deutschland ist ein Land und das ist nicht diskursfähig oder nicht. Es geht darum, wie die Deutschen drauf sind. Und dann muss man sagen, dass in diesem Lande die jahrzehntelang bestehende linksgrüne kulturelle und intellektuelle Hegemonie zu bröckeln beginnt. Und es ist natürlich klar, wenn ich ohnehin auf jedem Diskussionspodium, bei jedem Universitätsvortrag damit rechnen kann, dass Gleichgesinnte mich unterstützen, dass ich lauter Zustimmung finde, dann empfinde ich so, wie die Grünen nach demoskopischen Umfragen die Medienfreiheit im Land empfinden. Es gibt keinerlei Beeinträchtigungen der Kommunikations- und Medienfreiheit. Warum? Ja, weil ich überall das lese und höre oder las und hörte, was meinen Überzeugungen entspricht und weil ich nirgendwo aneckte. Für jene, bei denen das nicht der Fall ist, das sind die Nicht-Linkern, die Rechten, die jetzt tatsächlich stärker werden, die lösen genau das Gleiche nun auf der linken oder der grünen Seite aus. Dort wird nun gesehen, dass die bisherige intellektuelle und kulturelle Hegemonie am Zerbröckeln ist und dann gilt der berühmte Filmtitel, das Imperium schlägt zurück. Infolgedessen sind die Diskurssitten wesentlich rauer geworden. Es ist heutzutage ganz üblich, dass man gegen Vorträge von unbeliebten oder nicht politisch erwünschten Leuten protestiert, neulich sogar gegen eine Preisverleihung protestiert hat und das passiert ja auch dauernd. Das dürfte nicht sein und aus dem Protest gegen etwas werden dann Forderungen, dass eine bestimmte Veranstaltung unterbunden oder abgesagt würde. Daraus werden dann Drohungen, wenn ein Veranstalter das nicht tun würde oder ein Hotel dann doch für diesen oder jenen Vorgang seine Räume zur Verfügung stellte, dann müsse sich das Hotel oder die Institution nicht wundern, wenn demnächst irgendwelche Schriftzüge oder auch rohe Eier an der Fassade klebten und man dafür sorgen würde, dass die Gäste ausblieben. Also das ist das, was man etwas euphemistisch Cancel Culture oder Unkultur des einander nicht mehr ertragen wollens nennt. Und auf dem Weg zum wechselseitig einander nicht mehr ertragen wollen, sind wir schon ein Stück weit vorangekommen. Der Kern des Elendes ist, dass in Deutschland die Position dessen, der beiden Seiten zuhören will, der mit beiden Seiten reden will, der beide Seiten ins Gespräch bringen will, dass die inzwischen sozusagen moralisch nicht mehr akzeptiert wird. Man muss Partei ergreifen. Entweder ist man links oder man ist rechts, aber eine Position, dass man mit Linken und mit Rechten redet und sagt, es wäre doch schön, wenn Linke und Rechte miteinander reden wollten und klären wollten, wer wo die Sachen schlechter oder besser sieht. Diese Position ist im Moment inakzeptabel und soweit ich sehe, auch nicht besetzt. Und damit rasen die Züge aufeinander zu. Und wenn sie dann aufeinander stoßen, muss man sich über Verletzte nicht wundern.
Ja, da gebe ich Ihnen völlig recht. Also Diskussionskultur ist aus meiner Sicht auch im Keller, insbesondere wenn man sich mal eine andere Meinung anhören will. Da wird man schnell als umstritten oder so gebrandmarkt. Das kommt ja auch bei Ihnen vor oder auch bei uns als Stiftung. Macht Sie sowas stolz oder nervt Sie sowas?
Mich nervt so etwas. Mich nervt so etwas wirklich. Denn das Wort umstritten, das dann meistens verwendet wird, oder noch subtiler, nicht unumstritten, es besagt ja inhaltlich nichts. Es besagt im Grunde nur, dass man sich zu einer Person oder zu einer Position so oder anders stellen kann. Aber das ist doch das Natürlichste auf der Welt. Es transportiert das Wort, dieser Typ ist ein Umstrittener oder nicht unumstritten, das transportiert, dass im Grunde alle in Bezug auf den oder das die gleiche Meinung haben müssten. Und wenn man nicht die gleiche Meinung wie andere haben kann, dann muss etwas besonders falsch sein an einer Person oder einer Position, denn sonst hätten ja alle recht und richtig Meinenden keinen Grund, sich über den Menschen oder die und die Sache zu streiten. Aber worum es geht, was denn hier kritikwürdig wäre, das bleibt dann völlig unbenannt und im Ungewissen. Und folglich kann man dagegen dann auch nicht sozusagen irgendwie argumentativ sich zur Wehr setzen. Denn jemand, der den Streit vom Zaun bricht, der sorgt dafür, dass etwas umstritten ist. Und dann nimmt er die Tatsache, dass er etwas umstritten gemacht hat, als Beweis dafür, dass es richtig war, etwas oder jemanden als umstritten in der Öffentlichkeit zu transportieren. Und das ist der nicht nur der Verzicht auf einen Diskurs, es ist die Verweigerung des Diskurses. Es ist Gesprächsverweigerung. Und wenn man in einer Demokratie das wechselseitige Gespräch zwischen unterschiedlich Denkenden verweigert, ja, dann zerfällt sie an ihrer Basis und kann die großen Vorteile von Demokratie, nämlich praktizierten Pluralismus, überhaupt nicht mehr genießen.
Lieber Professor Patzelt, vielen Dank für das Interview. Es hat mir zumindest sehr, sehr großen Spaß gemacht und wir hören Sie bald wieder hier bei der Union Stiftung. Vielen Dank.
Gerne geschehen und gern bis zum nächsten Mal.
Professor Dr. Werner Patzelt im Gespräch mit Michael über all das, was in den letzten Wochen und Monaten in Deutschland großes Thema war. Die ganz großen Themen hat er besprochen. Und wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr mehr erfahren wollt von dem, was Professor Patzelt zu sagen hat, dann findet ihr das auf unserem YouTube-Kanal. Geht einfach auf YouTube, sucht nach der Union Stiftung, da findet ihr uns und jede Menge Videos. Und Werner Patzelt hatten wir auch schon ein paar Mal da. Die Videos sind auch immer noch aktuell, die lohnen sich immer noch, dass man sie anguckt. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes und wir freuen uns, wenn ihr da mal vorbeischaut und uns zuguckt und nicht nur zuhört. Und das Hören, das könnt ihr dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.